In ein englisches Schiff ist mal in der Nähe von einer Insel im stillen Ozean gestrandet. Und die Schiffbrüchigen haben bei den Eingeborenen Aufnahme gefunden. Und der gerettete Kapitän, der ist dann bewirtet worden vom Häuptling, und wo der so in der Hütte von dem Häuptling ist, sieht er das Neue Testament in die Eingeborenensprache. Und der Kapitän hat von dem nicht so viel gehalten, ist eher ein bisschen spöttisch veranlagt gewesen und hat sich angefangen lustig machen über das Buch und dass das bei ihnen sowieso schon mehr oder weniger überwunden ist durch die Aufklärung. Und dann sagt der Häuptling zu dem Kapitän: Sie, Kapitän, schimpfen Sie nicht über das Buch. Sie müssen eins wissen, wenn das Buch nicht bei mir würde liegen, dann wären sie jetzt nicht mehr noch am Leben. Denn bevor wir das Buch gehabt haben, sind alle Schiffbrüchigen von uns umgebracht worden. Was in dem Buch hineinsteckt, an Botschaft, das hat so eine Sprengkraft, wie wir uns das kaum vorstellen können, weil wir in einem christlichen Abendland aufgewachsen sind. Was das Evangelium vermag, ist etwas, was kein System in dieser Welt, kein Konzept irgendwie vermag zu verändern. Wir werden das noch sehen. Vielleicht sind Sie hineingelaufen und haben gesehen, die grosse Wende. So ist die Überschrift und so ist es tatsächlich. Das Evangelium vermag, den Menschen zu verändern, wie sonst überhaupt nichts zu dem in der Lage ist. Wir sind ja immer noch im Kolosserbrief, wir gehen Schritt um Schritt durch den Kolosserbrief, sind immer noch im Kapitel 1. Das ist halt auch ein längeres Kapitel. Aber wir schauen es auch ein genauer an. Und jetzt haben wir gesehen, dass gerade im Eingang, was typisch ist natürlich auch, Jesus gross gemacht wird, weil er das Zentrum ist. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass Jesus das Zentrum ist, eigentlich von der ganzen Menschheitsgeschichte. Er, so lehrt das der Paulus, hat die Welt erschaffen und er ist auch Herr von der Gemeinde. Es gibt nicht zwei Götter nebeneinander, ein Gott, der für die Welt zuständig wäre und einer für die Gemeinde. So ein System kennen wir viel und ist in der damaligen Zeit in Kolosse natürlich sehr verbreitet gewesen. Nein, es ist der gleiche Gott, der die Welt geschaffen hat, ist auch der, der Herr ist von der Gemeinde. Und dann hat der Paulus von der Versöhnung geredet. Und jetzt fährt er weiter, die das mitschauen wollen, Kolosser Kapitel 1, von Vers 21. Sagt der Paulus, das gilt auch für euch. Jetzt redet er von der Versöhnung. Das gilt auch für euch. Einst standet ihr Gott fremd und feindlich gegenüber und habt das durch eure bösen Taten gezeigt. Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehlerlos, rein und fehlerlos vor ihm. Ihr müsst nur im Glauben fest und unerschütterlich bleiben und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch durch die gute Nachricht gegeben ist. Ihr habt sie gehört und sie ist in der ganzen Welt verkündet worden. Mich, Paulus, hat Gott in seinen Dienst genommen, damit ich sie überall bekannt mache. Die grosse Wende. Paulus beschreibt, was vorher ist, was jetzt ist und was immer soll sein. Das gilt auch für euch, so macht er das eigentlich deutlich. Er sagt, auch euch, oder das gilt auch euch. Vielleicht heiratet da jemand oder so, dann tut man ja manchmal auch hupen. Oder ist irgendein Fußballspiel, das einer gewonnen hat? Nein. Das wäre ja möglich, wenn man ein Fußballspiel ist, dann tut man das auch so beglückwünschen. Also er sagt, das gilt auch euch. Ihr müsst nicht meinen, Kolosser, ihr seid anders. Auch ihr seid durch Jesus versöhnt worden. Das will der Paulus deutlich machen. Denn ihr seid früher nicht besser gewesen, wie alle anderen. Ihr seid auch Gott feindlich gegenübergestanden und eure Taten, was ihr gelebt habt, hat das deutlich gezeigt. Keiner von euch, sagt der Paulus, ist ein guter Mensch gewesen. Da täuscht ihr euch, wenn ihr euch auf das einlöhnt. Auch ihr habt das nötig gehabt. Jeder, der jetzt zur Gemeinde gehört, hat auch Dreck am Stecken gehabt. Der Mensch ist, mag es ihm gefallen oder nicht, bös. Das hören wir nicht gern. Wir haben uns entschlossen, in unserem ganzen Denken davon auszugehen, dass der Mensch im Grunde genau gut ist. Und das sagt natürlich die Bibel mit dem Anspruch oder mit dem, was sie uns begegnet, dass der Mensch böse ist, weckt es bei uns Menschen nicht gerade Hochgefühl. Wer will schon böse sein? Wir sind wie mit einem Virus infiziert. Und der Virus heisst Sünde. Und der Paulus beschreibt die Wirkung so. Er sagt, wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, oder wenn die Sünde uns wirksam ist, lebt nicht die Kraft zum Guten. In uns lebt nicht Kraft, die das Gute hervorbringt. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen. Das heisst, wir haben immer noch eine Ahnung, wir wissen eigentlich, was gut wäre. Das ist das Interessante. Aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Das ist Katastrophe. Aber wir wissen, was gut wäre. Und durch das, dass wir wissen, was gut wäre und wir tun es nicht, so wissen wir im Grunde, dass wir als Menschen ein grosses Problem haben. Und dass wir doch nicht so gut sind, wie wir das immer behaupten. Natürlich kann der Mensch viel Gutes tun. Er kann sich für andere Menschen aufopfern. Und ich bin überhaupt kein Freund davon, wo man immer davon redet, wie schlecht das der Mensch ist, wo nicht an Jesus glaubt, dass er überhaupt nichts Gutes tut. Wir haben viele Menschen auf dieser Welt, die nicht an Jesus glauben, aber sehr aufopfernd sich für andere Menschen einsetzen. Das müssen wir auch anerkennen und das ist auch etwas, was Gott anerkennt. Aber der Virus Sünds, den werden wir aus eigener Kraft nicht los. Auch nicht durch gute Werke. Schau das mal ein bisschen an einem Beispiel an. Ich weiss nicht, ob Sie den Schauspieler kennen, Matthias Gnädiger. Der Matthias Gnädiger ist mal von der Sonntagszeitung interviewt worden. Wie man halt so einen Schauspieler interviewt, muss er sehr bekannt sein und beliebt. So einen urchigen Schweizer Schauspieler, so ein bisschen der Nachfolger vom, nicht so Oligarchet, ja, ist egal. Auf jeden Fall ist er beliebt. Und er wird jetzt interviewt und gefragt, wie er lebt und hin und her und her und hin. Und dann erzählt er so auch seine Familiensituation. Und die ist jetzt auch ein bisschen verworren. Und ich will jetzt gar nicht zu dieser Situation sagen. Das ist auch seine Privatsache, obwohl sie in der Zeitung gestanden ist. Aber interessant, der Interviewer fragt ihn, ob er nicht das Bedürfnis nach einer intakten Familie hat. Und jetzt sagt er etwas ganz Interessantes und das muss ich ihm hoch anrechnen. Es ist immer für uns sehr hilfreich, wenn Menschen ehrlich sind mit sich selber. Er sagt, ganz tief in mir innen schon. Also ganz tief ist der Wunsch in mir schon vorhanden. Aber irgendetwas in mir drin macht das auch wieder kaputt. Wenn es mir zu gut geht, wenn mir ein Mensch viel Liebe entgegenbringt, fange ich an, das zu zerstören. Und wenn ich eigentlich glücklich sein könnte, fliehe ich. Ich weiß selber nicht, was das genau ist und warum es so ist. Ich wünschte, es gibt noch mehr Menschen, die so ehrlich sind mit sich selber. Was da der Gnädiger sagt, er weiß zwar nicht, warum das so ist. Das ist das, was die Bibel als Virus Sünde anschaut. dass ein Mensch wohl viel Gutes machen kann, aber immer das zerstörerische Potenzial am Werk ist. Das eben, wo als Sünde bezeichnet wird. Und dann noch von einem Psychoanalytiker. Der wird befragt im Blick auf Kindsmisshandlung, Kindsmissbrauch. Und das bewegt natürlich die Leute immer. Warum kann es das geben? Das ist ja das, was uns immer umtreibt. Warum kann es so Sachen geben, wenn der Mensch doch so gut ist? Warum haben wir so viele schlechte Sachen? Warum haben wir so viel Elend? Und jetzt wird der Mario Erdmann gefragt im Blick auf den Fall. Sie meinen, es handle sich da um latente Züge, die in jedem Menschen schlummern. Also das, was da an Schrecklichem passiert ist, was der Mensch gemacht hat, fragt jetzt der Interviewer. Ja, meinen Sie denn, dass das in jedem Mensch irgendwo tiefschwellig vorhanden ist? Und jetzt sagt er, das sind latente Züge. Also mit anderen Worten, das ist tatsächlich vorhanden. Schauen Sie nach Jugoslawien. Da beginnt in einem Dorf plötzlich ein Nachbar den anderen zu foltern. Vorher lebten sie beide friedlich nebeneinander. Die sadistischen Züge waren nicht sichtbar gewesen. Offenbar ist bei Ferrari alles zusammengebrochen, weshalb dermaßen Monströses passieren konnte. Aber das Monströse steckt in vielen Menschen drin. Das kann man weder durch eine Hirnoperation noch durch eine Kastration wegschaffen. Interessant. Er sagt, das zerstörerische Potenzial ist latent in jedem Mensch vorhanden und das kann man nicht rausoperieren. Wissen Sie, dass wir in unserer Welt, wenn wir als Menschen, gute Menschen wären, das Potenzial in unserer Welt würde stecken, alles zum Guten zu wenden. Wissen Sie, dass wenn der Mensch gut wäre, wir keine Hungersnöte kennen würden? Wir haben genug Kapital, wir haben genug Nahrungsmittel. Es ist nicht die Erde, die Nahrung verweigert, sondern es ist der Mensch, der die Nahrung verweigert. Das zerstörerische Potenzial im Mensch. Wir können lange an der Welt herum operieren, wenn man den Menschen nicht operieren kann. Und wenn sein Wesen nicht eine radikale Veränderung erfahren kann, dann können wir lange herumtückeln. Die Bibel nennt das eben die bösen Werke, wie das der Paulus da erklärt. Und das haben alle Kolosser gehabt. Das ist das Phänomen, wo entsteht aus dieser Gottlosigkeit, da wächst aus einem Menschen, aus einem Stolz, Habgier, Hass, Diebstahl, Faulheit und so weiter. So ist das mit der Sünde. Der sogenannte Mensch, gute Mensch, wagt sich denn noch, sich als Maßstab aller Dinge zu setzen, und die Sünde begann, die eigentlich König von aller Sünde ist, anstreben, dass er selber Gott wird, bis dorthin, dass er noch behauptet, er sei Gott selber. Und jetzt sagt der Paulus ihnen, in dem, dass er sagt, das gilt auch für euch, schaut ihr Kolosser, in der Gemeinde, ihr seid kein Deutsch besser gewesen. Ihr seid genau solche Menschen gewesen und ihr seid genau dem Virus verfallen, wo Sünde heisst. Ihr habt Götzendienst getrieben, ihr habt schreckliche Kult betrieben und habt eigentlich den wahren Gott verachtet. Paulus will mit dieser Aussage Folgendes erreichen. Kolosser sollen sich bewusst sein, wie sie früher gewesen sind und sollen wissen, dass die Veränderung, die mit ihnen passiert ist, die sie erfahren haben, nicht aus ihnen selber kommen kann, sondern einzig und allein durch Jesus, durch die Versöhnung bewirkt worden ist. Die einzige Operation, die der Welt gelingt, um Menschen zu verändern, ist die Operation, die Gott selber vollzieht an einem Menschen, wo das Herz verändert wird. Paulus ist sich dessen ganz bewusst, dass alles von Gott kommt. Das alles kommt von Gott, sagt er. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt. Also der Paulus, das sagt der Korinther, sagt, alles kommt von Gott. Und der Paulus hätte jetzt wirklich Grund gehabt, zum sagen, ja, ich bin ja eigentlich ein Intelligenzbürschli gsi, ich habe Theologie studiert, ich bin Gelehrter gsi, ich bin angesehen gsi, Gott kann doch froh sein, dass ich denn noch gekommen bin. Und ich kann auch dankbar sein, dass er so einen Gescheiden verwünscht hat. Und der Paulus sagt, ich verdanke alles Gott. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich mit mir versöhnt. Er hat das gemacht. Ich habe daran keinen Anteil. Der Paulus hat seit seines Lebens nie vergessen, wer er war. Und er hat gewusst, dass er seine Veränderung ganz und gar Jesus verdanken hat. Wenn wir vergessen, woher das wir kommen, ist das eine ganz gefährliche Sache. Petrus schreibt der Gemeinde, wer dagegen all das nicht hat, keine Erkenntnis, keine Liebe, nichts, ist kurzsichtig und geistlich blind geworden. Und warum? Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Und eins der Hauptprobleme vom Volk Israel war, dass sie vergessen haben, was Gott ihnen da hat. Und glaubt, als ob Gott nie an ihnen gehandelt hätte. Wir kennen ja das, wenn wir sagen, das ist undankbar. Oder? Dann haben wir über ihm geholfen und rausgeholfen und nachher fängt er an, gegen einem selber zu operieren. Und nachher sagen wir, siehst du, er ist undankbar, der weiss nicht einmal, dass er das, was er jetzt macht, kann, weil ich ihm dazu verholfen habe. Und so können wir vergesslich werden. Und der Paulus hat seit seines Lebens nie vergessen, woher er gekommen ist und wem er seine Erlösung zu verdanken hat. Und er hat sich immer bemüht, Gemeinde daran zu erinnern, auch Kolosser, zu sagen, denkt daran, woher das er kommt. Und nochmal betont er jetzt Versöhnung im Vers 22. Offensichtlich ist das sehr wichtig, dass Kolosser das genau wissen. Euch hat er versöhnt durch den Leib am Kreuz auf Golgatha, durch Jesus Christus. Gott hat mit euch Frieden gemacht, eben mit euch, die ihr so falsch gelebt habt und nach anderen Sachen gestrebt habt, nach Sachen, wo ihr eigentlich das Verderben bringt. Der Paulus sagt nochmal der Korinther auch, in Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Er hat das gemacht. Er allein. Es ist sein Werk, es ist nie unser Handeln. Die Bibel lehrt uns durchs Band durch, dass wir gerettet sind, dass wir erlöst sind. Das ist Gottes Werk. Und keiner von uns kann irgendwie etwas bringen, wo er noch sagen kann, ja, ich habe das verdient. Jesus hat es ermöglicht, dass ihr ganz andere Menschen geworden sind. Ihm sollen wir danken, ihn sollen wir ehren, ihn sollen wir anerkennen. Da stellt sich natürlich die Frage, ich kann das nur, wenn ich selber so eine Veränderung erfahren habe. Und die Frage ist, habe ich die erfahren? Bin ich Jesus begegnet in meinem Leben? Hat er mich verändert in meinem Wesen? Und ist er noch dran? Das geht manchmal ein bisschen länger, aber es geht. Er ist dran. Er verändert uns. Er schafft uns. Bin ich in dem Prozess drin? Oder bin ich ganz dem Virus Sünde unterworfen? Dann gibt es nur eins. Es gibt nur einen Weg. Sie können die Wohnung wechseln. Sie können das Land wechseln. Sie können in die Ferien gehen im Monat. Aber sie nehmen immer sich selber mit. Sie können den Beruf wechseln. Sie können den Chef wechseln. Sie können alles austauschen rundherum. Sie können die ganze Welt verändern von mir aus. Aber sie selber müssen verändert werden. Gott selber muss an ihnen sein Werk tun. Er selber muss die Operation, die von keinem Mensch gemacht wird, selber können machen. Er muss ihnen eine neue Gesinnung geben und das wird er machen, 100%ig garantiert. Das wünsche ich ihnen. Das geht ganz einfach. Die Bibel sagt, wie viele ihn aufnehmen, denen gibt er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Dass ich zu Jesus komme, dass ich ihm sage, dass ich an ihn glaube, dass ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist, dass er wirklich der ist, der die Bibel davor redet. Dass ich glaube, dass er für mich gestorben ist, für meine Schuld, wo ich täglich auch vor Augen habe, dass ich aber wirklich nicht ein guter Mensch bin, auch wenn ich gut zu tun habe, heisst das noch lange, dass ich ein guter Mensch bin. Genauso, dass das heisst, wenn ich erlöst bin und gerettet, dass ich dann nichts mehr falsch mache. Dass ich nur immer Gutes mache. Also, dass ich dich brauche. Und dass es, ich glaube, dass das Versöhnung ist, dass ich mit Gott versöhnt kann leben. Wenn sie das noch nicht gemacht haben, so würde ich sie einladen, das doch zu tun und ihr Leben ganz Gott anzuvertrauen. Und was passiert denn? In Gottes Augen werden wir heilig. Wisst ihr, wir haben immer Tendenz, wenn einer sagt, oh, die meinen, sie sind Heilige. Sagen wir, nein, wir sind nicht Heilige. Klar, wenn wir sagen, wir sind nicht fehlerlos und wir machen auch mal etwas falsch. Wir sind nicht in dem Sinn heilig, dass wir abgehoben sind von der ganzen Welt, im Sinn von, mir passiert nie etwas Falsches. Aber so im wahrsten Sinn vom Wort redet die Bibel immer ganz eindeutig, wenn sie von Christen redet, wo Jesus nachfolgt, immer von Heiligen. Wir sind Heilige. Wir sind untadelig. Oder es wird nochmals wo braucht, makellos, unanklagbar. Im Epheser heißt es, denn er wollte sie als eine Braut gemeint in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Durch die Erlösung sind wir mit Gott versöhnt und so stehen wir als Menschen unschuldig. Vor Gott. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben. Eben Menschen, die mit Gott Frieden haben und auch vor dem letzten Gericht keine Angst mehr haben. Aber wissen Sie, wir sehen uns doch oft viele so. Jetzt wenn wir das Herz als Symbol nehmen von Gesinnung. Wenn wir uns dann so anschauen, und dann das Ideal gesehen, wie ein Mensch kennt und sollte sein. Und dann uns selber gesehen, unsere ganze Gedankenwelt, was uns beschäftigt, was uns umtreibt. Wenn wir uns unseren tiefsten Motiv bewusst werden, können wir auf einmal Mühe über das zu verstehen, dass wir könnten zu diesen Heiligen gehören. Zu diesen Makellosen. Zu den Reinen in den Augen Gottes. Wenn wir sagen, nein, ich gehöre glaube nicht da dazu. Das passt nicht ganz zu mir. Ich lebe nicht so heilig. Ich bin nicht so heilig. Ich muss Kämpfe durchstehen, wo mir schwerfallen. So habe ich eher den Eindruck, in mir sieht es so aus. Ja, und das kann uns dazu führen, dass wir das versuchen wettzumachen, indem dass wir einen Leistungsschub einschieben. Das heisst, wir tun jetzt massig Leistung bringen im Reich Gottes. Wir investieren uns bis fast zum Zusammenbruch. Aber wir investieren uns, weil es tiefst mir, wenn es die Flecken ausputzen. Und wir wollen dazu helfen, dass die Flecken abnehmen. Und wir merken, in dem ganzen Krampfen bleibt das irgendwo. Es ist verkrampft, es stresst, bis ich dann tatsächlich zusammenbreche. Was der Paulus sagt, ist das. In den Augen Gottes sind wir rein und heilig. Gott schaut uns an über das Kreuz, über das, was Jesus für uns da hat. So heisst es in der Offenbarung, der Verkläger unserer Brüder, also der Teufel, ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott, und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Wir haben es überwunden. Die Lösung ist, dass wir, dass uns vergeben worden ist, unsere Sünde. Dass Gott uns gereinigt hat und wir nicht uns selber müssen reinigen. Und dass wir aufgrund von dieser Reinigung mit Gott Frieden haben und versöhnt sind und mit Gott in einer Beziehung stehen, das ist das Geheimnis vom Glauben. Das ist gar kein Geheimnis, man kann es in der Bibel nachlesen. Wenn Gott uns anschaut, nimmt er Bezug auf das, was Jesus für uns da hat, am Kreuz auf Golgatha. Und wissen Sie, es ist viel einfacher, mit jemandem zu verkehren, wo ich weiss, ich bin im Grunde genommen angenommen von ihm. Wenn ein Kind weiss, ich bin angenommen von meinen Eltern und es macht einen Fehler, dann bricht für ihn die Welt nicht zusammen. Sondern dann weiss es, ich habe die ungebrochene Liebe von meinen Eltern. Trotzdem Fehler und trotzdem, dass der Fehler vielleicht schlimm findet. Aber ich habe die ungebrochene Liebe. Ich bin dort daheim und ich gehöre dort dazu. Aber wenn wir als Eltern unsere Liebe zu den Kindern verknüpfen mit dem, was sie jetzt gerade gut machen und nicht gut, dann bricht für das Kind jedes Mal, wenn es einen Fehler macht, die ganze Welt zusammen. Dann muss ich es jedes Mal fragen, haben mich die Eltern jetzt noch gern? Und Gottes Konzept ist das erste Konzept. Dass er uns mit einer ungebrochenen Liebe begegnet. Und das zeigt durch das Opfer von Jesus am Kreuz auf Golgatha. Und wenn wir einen Fehler machen, etwas falsch machen, er nicht unsere Beziehung gerade in Frage stellt, sondern die fundamentale Liebe gilt nach wie vor. Gott sieht uns durchs Kreuz. Er hat uns gereinigt, so sagt die Bibel. Ich kann einen Freund, den habe ich miterleben, wie der zum Glauben gekommen ist. Er war schon älter, ein paar Jahre älter als ich, wird jetzt wahrscheinlich gegen die 60 gehen. Ich sage jetzt nicht, wie viel älter. Und der hat praktisch das Leben lang getrunken. Man kann sagen, ein bisschen burschikos gesagt, der hat seine ganze Familie, also sie hatten kein Kind gehabt, aber seine Ehe zu Boden gesoffen. Ein richtiger, klassischer Alkoholiker. Und jetzt kommt der Mann zum Glauben. Ein einfacher Mann. Und jetzt ist er so gepackt und ergriffen von dem erlöst sein. Er hat zu kämpfen, er muss arbeiten daran, dass er nicht wieder trinkt. Und dann gehe ich zu ihm und wir reden über die Gemeinde und wie er könnte sich in die Gemeinde einbringen und die Gemeinde ist auch Mitgliedschaft gegangen und dann sagt er, ich kann doch nicht Mitglied werden. Und ich kann doch nicht in die Gemeinschaft. Wenn ich denke, was ich alles gemacht habe in den Jahren, wo ich getrunken habe, ist es mir doch nicht möglich, dass ich in einer Gemeinde kann mitschaffen und voll mit dabei sein. Ich komme einfach da so. Dann habe ich ihm diese Botschaft können sagen. In den Augen Gottes bist du rein, weil Jesus für dich gestorben ist. Und egal, was du gemacht hast in der Vergangenheit, vor den Augen Gottes bist du heilig und gerecht und rein. Gott hat das gemacht mit dir. Und dann ist er zufrieden gewesen. Das hätte er sich gar nicht vorstellen können. Wir müssen uns bewusst sein, dass es wichtig ist, dass wir aus dieser Geborgenheit heraus leben. Auf der einen Seite uns klar ist, wir sind verloren gewesen. Wir sind keine guten Menschen gewesen, aber Gott hat aus uns gute Menschen gemacht, die gleich noch Fehler machen, aber die jetzt mit ihm in Verbindung sind. Und Gott schaut uns anders an, als wir uns anschauen. Übrigens auch Menschen schauen uns anders an, als wir uns anschauen. Es gibt viele Leute, die sehr schön sind, also die in der Welt als schön gelten und bedenken, ja, super, ein schöner Mann, schöne Frau. Und dann fragt man die, und wenn die am Morgen in den Spiegel schaut, haben die ein Problem. Finden, oh, ich bin gar nicht schön, und alle sagen, ich sei schön, aber ich bin nicht schön. Es ist immer das Problem von dem, wie wir uns selber sehen, wie uns andere sehen. Und das Problem haben wir auch in der Beziehung zu Gott. Wenn wir uns selber sehen, wir können uns fast nicht vorstellen, wie der andere uns sieht. Ich kann mir auch bis heute manchmal nicht vorstellen, warum das mich meine Frau gern hat. Warum das die mich genommen hat, das im Ernst. Ich staune manchmal drüber. Denke ich, wie kann die mich gern haben denn noch so? Dass ich sie gern habe, ist für mich kein Problem. Aber dass sie mich so gern kann haben. So ist es manchmal mit Gott. Dass uns das gar nicht klar ist, wie Gott uns liebt und wie er uns sieht. Dass wir immer von unseren Perspektiven aus. Eben, uns, meine, wir wissen die ganze Wahrheit und unsere Beurteilung sei einzig wahr. Darum haben wir das Wort Gottes, wo uns sagt, nein, Gott schaut dich anders an. Und jetzt freu dich doch einmal daran. Dann sagt der Paulus noch, dass wir sollen daran festhalten. Das hören wir jetzt vielleicht weniger gern. Jetzt kommt dann, ja, jetzt hat er so schön alles gesagt, oder? Und jetzt kommt natürlich der grosse Hammer, den er noch reinschlägt. Ihr müsst, das heisst, ihr müsst nur im Glauben fest und unerschütterlich bleiben und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch durch die gute Nachricht gegeben ist. Wir sollen uns also nicht von der Hoffnung abbringen lassen. Die Hoffnung im Evangelium ist immer das Wissen, um die endgültige Erlösung, das Wissen darum, dass Jesus wiederkommt. Und jetzt heisst, wir müssen also schauen, dass wir nicht von dem abkommen. Jetzt mag der eine oder andere denken, es ist eben typisch, jetzt kommt wieder die Leistung. Jetzt muss ich doch wieder rackern. Jetzt muss ich doch wieder kämpfen. Schauen Sie, wenn Sie heiraten, wird niemand dazu gezwungen. Mich hat niemand zu gut, es gibt Kulturen, wo das vielleicht so ist und vielleicht ist jemand von uns in die Idee gezwungen worden. Ich gehe jetzt mal davon aus, wir können das heute in unserer Kultur mehr oder weniger frei entscheiden. Und wenn ich den Ehebund schliesse, so erwartet der andere von mir und ich vom anderen, dass er mir jetzt treu bleibt. Darum heiraten wir ja. Wir versprechen uns, wir gehen miteinander durchs Leben. Jetzt kann ich schon von Anfang an sagen, das ist ein mühsamer Krampf. Das schaffe ich nie. Aber die meisten gehen eigentlich relativ locker drin und sagen, oh, das ist schön, jetzt dann 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Wir können miteinander durchs Leben, wie wunderbar ist das? Wir haben vielleicht eher Angst vor den Schicksalsschlägen, die dann das zerstören. Unfall, Krankheit. Aber nicht die Frage, ja, das ist ja mühsam, wenn wir jetzt zusammenbleiben. Dann heiratet es ja gar nicht. Im Grunde genommen sagt der Paulus nichts anderes. Jetzt, wenn wir mit Jesus in einer Beziehung sind, bleiben in dieser Beziehung. Es ist wichtig, dass wir bewusst leben, das Leben in Dienst vom Evangelium stellen, so wie auch der Paulus sagt, ich bin sein Diener. Und eigentlich, was der Paulus sagt, kann man auf ganz leichte Art verbildlichen. Eigentlich ist die Frage nur, wo springe ich hin? Wo springe ich hin, wenn ich Freude habe, wenn ich Nöte habe, wenn es schwierig wird? Wo springe ich hin? Das ist eigentlich die Frage, ob ich in dieser Verbindung bleibe. Schauen Sie, ein Kind hat einen grossen Bewegungsraum um die Eltern herum. Aber wisst ihr, was ein Kind macht, wenn es bedroht ist? Es sucht, wo der Vater oder die Mutter ist und rennt dorthin. Und wissen Sie, was ein Kind will, wenn es Freude hat? Sie rennen zur Mutter und zu dem Vater, um das mit den Eltern zu teilen. Und genau das Bild ist das, was der Paulus meint. Wir sollen immer in Verbindung bleiben, fest bleiben im Glauben. Wir sollen die Beziehung nicht verlassen. Jesus soll das Zentrum bleiben in unserem Leben. Wir sollen zu ihm rennen, mit allem, was wir haben. Und nicht an anderen Orten. Gucken, Hilfe suchen. Oder wenn Sie eine Freude haben. Das heisst, eine geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das ist ja so. Allein sich freuen ist gar nicht so freudig. Aber wenn man sich zusammen freut, dann ist das viel eine andere Sache. Wird die Freude grösser, man merkt, der andere freut sich mit. Und sie werden, wenn sie etwas Freudiges erlebt haben, meistens zu dem Menschen gehen, wo ihnen am wichtigsten ist, um die Freude gerade zu teilen. Ich renne meistens zu meiner Frau und erzähle es dann. Wie es mir wichtig ist, mit dem Menschen, der mir wichtig ist, Freude zu teilen, wie es Leid. Und das sollen wir in unserem Glauben, in der Beziehung zu Jesus auch tun. Und darum ist es nicht, wenn wir sollen an Jesus bleiben, heisst das nicht, wir sollen 100 Gesetze befolgen. Und ja, wehe, wir befolgen eins nicht, dann gehen wir durch. Sondern es heisst, wir sollen eng verbunden bleiben mit Jesus. Dann bleibt auch die Hoffnung wach vom Evangelium. Dann tut sich auch unser Leben dementsprechend gestalten. Dann tun wir auch dementsprechend unser Leben ordnen. Weil ich ja nicht etwas will, unbedingt machen, wo ich von vornherein weiss, dass das Jesus nicht würde gefallen. Genauso, wenn ich jetzt nicht sadistisch veranlagt bin, ich auch nicht etwas will machen, wo ich schon von vornherein weiss, dass meine Frau und meine Kinder, die kommen gerade einen Horror über. Und dann mache ich es gerade erst recht. Sicher nicht. Dann werde ich mir das wohl überlegen, weil mir die Beziehung wichtig ist. Paulus sagt also den Kolossen, um das zusammenzufassen, ihr seid kein Dreck besser gewesen als alle anderen. Ihr seid, eure Werke sind böse gewesen, ihr habt den Virus von der Sünde in euch gehabt, der zerstörerisch ist, auch wenn ihr Gutes wohl auch gemacht habt, aber im Grunde genommen ist die Macht von der Zerstörung in euch gewesen. Und jetzt sind ihr andere Menschen geworden. Jetzt ist das passiert, wo keine Regierung befehlen kann, wo kein System anbringen kann, sondern das, was Gott gemacht hat durch Jesus Christus, dass ihr versöhnt worden seid, das ist jetzt an euch passiert und das habt ihr allein Jesus zu verdanken. Wir sind andere Menschen geworden und jetzt bleibt in dem. Bleibt in dieser Verbindung. Vergesst ja nicht, was Jesus zu euch getan hat. Und denkt daran, dass ihr alles ihm zu verdanken habt. Und jetzt bleibt ganz nöch bei ihm. Und für den Paulus ist das, was Jesus gemacht hat, durch die Versöhnung, so radikal, dass er sagt, der Korinther, darum beurteile ich von jetzt an niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Das ist interessant, die Aussage. Von jetzt an, tun ich kein Mensch mehr nach menschlichen Maßstäben beurteilen. Auch Christus nicht, den ich einst so beurteilt habe. Ich habe ihn beurteilt wie ein normaler Mensch, ein sündiger Mensch, aber jetzt beurteile ich das nach einem anderen Konzept. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Paulus sagt, die Kategorien von menschlicher Beurteilung für einen Menschen, der von Gott verändert worden ist, haben ausgedient. Es gelten andere Kriterien für die veränderten Menschen. Da ist wirklich etwas Neues entstanden, ob wir das glauben wollen oder nicht. Ob sie es fassen können oder nicht, durch den Glauben an Jesus Christus, bist du ein anderer Mensch geworden. Und dein Hauptproblem ist vielleicht, dass du nicht glaubst. Dass du Mühe hast, das anzunehmen, dass du wirklich anders bist und in den Augen Gottes tatsächlich das gültig ist. Und wir sollen an dieser Tatsache festhalten, aufs Ziel hinleben So wollen wir an dieser Hoffnung festhalten und Jesus treu sein. Und zu ihm rennen, wenn wir etwas haben. Amen. Bete mit uns. Ich will dir danken, Vater, dass wir mit dir versöhnt sind und dass wir dir, Vater, können sagen, es ist ein Geschenk von dir, weil du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast und er am Kreuz für uns gestorben ist. Du siehst auch die Kämpfe, die wir oft haben in uns hinein, dass wir oft gar nicht fassen können, was für eine radikale Änderung sich in uns vollzogen hat. Und wie stark wir der Gefahr stehen, auch vergesslich zu sein, was du an uns da hast. Und so möchtest du uns helfen, wirklich das anzunehmen, was du da hast. Uns so zu sehen, wie du uns siehst. Und dass wir auch daran festhalten und zu dir rennen können, weil wir wissen, dass wir von dir angenommen sind. Und dass du Freude hast, wenn wir zu dir kommen, sei es Freude, sei es Schwierigkeiten, sei es Leid, sei es Schmerz. Wir wollen es mit dir teilen, denn wir wollen mit dir durchs Leben und wir wollen an der Hoffnung festhalten. Im Wissen darum, dass du, Herr Jesus, wiederkommst. Wenn du wiederkommst, soll ich parat sein. Denn du bist Herr aller Herren und König aller Könige. Amen.